Olaf Georg Klein, Ihnen liegt ein neuer, ein anderer Umgang mit der Zeit am Herzen. Warum eigentlich? Was läuft in unserem alltäglichen Umgang mit der Zeit falsch?
Nun ja, wir leben ja in einer Kultur, in der die allermeisten Menschen darüber klagen, dass sie keine oder viel zu wenig Zeit hätten. Und das ist ja ein merkwürdiges Phänomen, wenn man sich überlegt, dass wir eine enorme Menge von zeitsparenden Maschinen haben und im Vergleich zu anderen Generationen vor uns ja eigentlich sehr, sehr viel mehr Zeit haben müssen. Aber auf eine magische Weise verschwindet diese Zeit scheinbar immer wieder.
Und was haben Sie festgestellt? Wohin verschwindet die?
Man muss als erstes mal sagen, dass der Tag natürlich trotzdem 24 Stunden hat für jeden Menschen und von daher man eigentlich gar nicht sagen kann, dass die Zeit knapp ist. Man kann nur sagen, dass wir zu viel in einen Tag hineinpacken wollen, dass wir also zu viel auf einmal machen wollen und da wirken verschiedene Faktoren ineinander. Also einmal wirkt die Versäumnisangst. Ich erfahre heute sehr viel mehr, wo, an welcher Stelle, wann, was noch alles stattfindet und ich habe eine permanente Angst, Dinge zu versäumen und die treibt mich zum Beispiel an. Oder es gibt einen anderen Antreiber, dass man sagen kann, frühere Generationen hatten die Vorstellung, dass es so etwas wie ein ewiges Leben gibt oder ein Leben nach dem Tod. Eine Vorstellung, die in unserer Kultur fast verloren gegangen ist und von daher versucht man quasi die Ewigkeit in die 80 Jahre, wenn alles gut geht, hineinzunehmen. Und all das führt zu einem unbewussten Antreiber und das bringt uns oft dazu, entgegen unseren Vorsätzen, doch bestimmte Dinge ruhiger zu machen oder entspannter zu machen oder uns weniger vorzunehmen, uns trotzdem immer wieder zu beeilen.
Nun ist die Zeit ja keine feste Maßeinheit, sondern sie wird sehr unterschiedlich wahrgenommen. Albert Einstein, der Erfinder der Relativitätstheorie, hat das sehr schön einmal formuliert, als er sagte, 2 Stunden mit einer Geliebten sind relativ kurz. Und 2 Minuten auf einer Herdplatte, auf einer heißen Herdplatte sind relativ lang. Ist das ein Scherz mit Tiefsinn?
Das ist ein Scherz mit Tiefsinn. Ja, weil es sehr schön zeigt, dass Zeit nicht objektiv ist, obwohl wir, sagen wir mal rein äußerlich, natürlich Zeitmessgeräte wie die Uhr haben und dort die Stunden in ganz bestimmte Teile einteilen und so weiter und so fort. Aber unser subjektives Empfinden von Zeit ist natürlich sehr unterschiedlich. Und man kann grundsätzlich sagen, dass wenn uns Dinge sehr gut gefallen, wenn wir uns wohlfühlen, dass dann manchmal die Zeit rast und manchmal aber auch nicht. Und das ist dann wieder interessant. Wann eigentlich nicht? Dann, wenn wir nämlich sehr, sehr konzentriert sind bei einer Sache und sehr in die Tiefe gehen. Ich habe da mal von einer tiefen Dimension der Zeit gesprochen. Und wenn wir sehr in die Tiefe gehen, dann haben wir plötzlich und uns sehr konzentrieren auf eine Sache, dann haben wir so einen Effekt wie die Zeit vergessen. Und dann kommen wir zurück und dann wundern wir uns manchmal, weil wir denken, ach was, nur 2 Stunden vergangen? Ich dachte, ich hätte jetzt hier fast 6 Stunden an dieser Sache zugebracht. Ich habe das mal genannt, eine Zeitdehnung, die wir dann empfinden. Während viel häufiger in unserer Kultur ist natürlich das Problem, dass wir eine Zeitschrumpfung erleben. Das heißt, wir gehen morgen ins Büro und gehen abends nach 8 Stunden raus und fragen uns, was haben wir denn eigentlich getan? Weil wir die Zeit in so viele kleine Stücke zerschnitten haben, dass wir eigentlich keinen Gesamtzusammenhang mehr wahrnehmen und uns die Zeit wie entrissen oder wie verrauscht vorkommt.
Sie sind Philosoph und Autor und Coach für Führungskräfte. Wann hat Sie das Thema Zeit gepackt? Seit wann interessieren Sie sich dafür?
Ach, ich glaube, jeder Mensch interessiert sich für Zeit. Also schon in der Kindheit fängt man damit an und ich erinnere mich an eine Situation, dass ich mal meine Eltern damit überrascht habe, zu sagen, dass ich mir von jetzt ab nicht mehr die Zähne putzen werde, weil ich mir dann nämlich diese 5 Minuten am Morgen und am Abend sparen werde. Und dann habe ich ihnen vorgerechnet, wie viel das in einem Jahr und in 10 Jahren und in 50 Jahren ausmachen würde. Und dann hätte ich ja ein riesiges Guthaben an Zeit quasi. Später habe ich dann noch Michael Ende gelesen, der da ja ein wunderbares Buch draus gemacht hat, Momo. Und daran sieht man schon, dass also diese Vorstellung allein des Zeitsparens natürlich etwas, eine sehr naive, fast kindliche Vorstellung ist, die aber unser Denken und Treiben auch in der Gesellschaft im Alltag noch immer beherrscht.
Ist das denn in allen Kulturen so? Sie waren ja auch in Ihrem Leben im Ausland. Sie haben in anderen Ländern, in Indien, in den USA haben Sie an der Universität gelehrt. Was haben Sie da für unterschiedliche Zeitkonzepte kennengelernt?
Ja, grundsätzlich muss man sagen, dass wir hier in dieser westlich-europäischen Zivilisation die Vorstellung haben, dass die Zeit, was natürlich auch eine Illusion ist, dass die Zeit sich auf einer Linie geradeaus bewegen würde. Das ist so ein Konzept, was mit dem Christentum, dem Judentum einhergeht. Und diese lineare Zeitvorstellung bringt bestimmte Sachen mit sich. Zum Beispiel, dass wir denken, wenn wir jetzt innehalten, könnten uns andere überholen, andere könnten schneller sein, wir müssen uns also beeilen, wir dürfen keine Pausen lassen und so weiter. Während andere Kulturen, wie zum Beispiel auch die indische, eine kreisförmige Zeitvorstellung hat. Das heißt, sie sagen, alles kommt eh sowieso wieder zu einem Anfang, neuen Anfang zurück. Und von daher macht es gar keinen Sinn, sich zu beeilen, sondern es macht viel mehr Sinn, den Augenblick zu genießen. Weil das Ganze muss man sich dann wie so einen Kreisverkehr vorstellen. Und ob man jetzt die Runde ein bisschen schneller dreht oder ein bisschen langsamer, ist da überhaupt nicht entscheidend. Vielleicht eine kleine witzige Anekdote. Ich bin damals eine Woche lang durch Rajasthan gefahren mit einem Fahrer und das war dann immer so, im Hotel hat man übernachtet, die Fahrer wurden dann auch versorgt und unten standen die Fahrer und warteten dann. Und wir hatten, ich war mit meiner Freundin da unterwegs und dann sagten wir, wir würden um 10 runterkommen. Und der nickte immer ganz eifrig und so weiter. Und eines Tages kamen wir runter und da standen mehrere Fahrer zusammen und einer hatte eine Uhr und die lachten unheimlich und zippten immer auf die Uhr und amüsierten sich und wunderten uns und kamen runter. Und dann haben wir gefragt, ja, was ist denn? Naja, ich habe denen gesagt, dass ich mit Deutschen fahre und dass die gesagt haben, sie würden um 10 Uhr losfahren. Und da haben die anderen gesagt, das glauben sie nicht, das kann eigentlich gar nicht sein, weil woher wollen wir dann am Abend vorher schon wissen, dass wir um 10 Uhr fertig sind? Da müsste man ja wissen, wann man ausgeschlafen hat, da müsste man ja wissen, wie lange man frühstückt, wie lange man zum Packen braucht und so weiter. Also es war für sie einfach schlicht unmöglich, sich vorzustellen, überhaupt so einen fixen Termin am nächsten Morgen ja, festzulegen. Und das zeigt ein bisschen was, dass da zum Beispiel sehr viel mehr auch eine andere Dimension der Ereigniszeit eine Rolle spielt. Nicht die Uhrzeit ist das Video, sondern die Ereignisse. Also ich folge eher dem Rhythmus des Ereignisses und ob ich jetzt eine halbe Stunde früher oder später komme, mein Gott.
Das ist ja eine schöne Idee, nur lässt sich das schlecht synchronisieren, weil die Ereigniszeit ja sehr persönlich gefärbt ist, während die Uhrzeit so eine normative Taktung ist, an der sich alle orientieren. Könnten Sie sich Ereigniszeit trotzdem als Maßstab auch in einer so hoch durchorganisierten Gesellschaft wie der unsrigen vorstellen, auch im Arbeitsalltag?
Naja, es gibt natürlich da immer ein Zusammenspiel von Uhrzeit und Ereigniszeit. Einerseits ist es so, wenn wir uns verabreden zu einem Interview, dann ist es natürlich sinnvoll, dass wir beide zur gleichen Zeit hier sind und nicht ich einen Tag später komme oder so etwas. Andererseits ist es so, dass man ja durchaus merkt, man versucht viele Dinge in diesen Zeitrhythmus hineinzupressen und merkt dann immer wieder erstaunt, dass das nicht funktioniert. Ja, also dass Projekte länger dauern, dass Leute krank werden, dass sich daran hinziehen und so weiter und so fort. Und was man da machen kann, um die Uhrzeit mit dieser Ereigniszeit etwas zu versöhnen, ist, dass man wirklich Pausen und solche Auslaufzeiten oder solche Pufferzeiten einbaut. Also zum Beispiel ein bisschen eher losfährt und dann vielleicht eher hier noch einen Kaffee trinkt vor dem Interview, als dass man auf dem letzte Minute versucht, das zu erreichen und dann kommt irgendetwas dazwischen, irgendein Stau und dann ist man in Anführungsstrichen zu spät.
Muße ist eine Kunst, sagen Sie auch in Ihrem Buch. Beherrschen Sie selbst diese Kunst?
Ja, zum Glück. Also ohne Muße wäre mein Leben doch sehr, sehr traurig, sage ich mal. Ja, also ich nehme das ja leider bei vielen, vielen Führungskräften wahr, dass sie in erster Linie wirklich fast ein bisschen wie funktionierende, Automaten will ich nicht sagen, das hört sich ein bisschen zu mechanisch an, aber so durchgetaktet sind, dass also ganz wenige Tätigkeiten überhaupt noch mit Muße getan werden. Also Muße heißt ja nicht, es gibt ja da so ein Missverständnis, dass man da nichts tun würde, sondern es geht ja darum, dass man, wenn man etwas mit Muße tut, es mit einer inneren Bezogenheit tut, dass man es etwas mit Muße betrachtet oder es mit Muße tut. Und das ist eine bestimmte Art von Existenzhaltung, mit der ich mich einer Tätigkeit nähere. Und das ist etwas anderes als etwas mechanisch abarbeiten, ja, oder erledigen oder abstreichen und so weiter.
Glauben Sie, dass das Kindern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft genug vermittelt wird, wie man Muße erlebt und was das überhaupt ist?
Nö, das wird ihnen eigentlich überhaupt nicht vermittelt, würde ich mal eigentlich einfach behaupten.
Und wie könnte das besser geschehen?
Es gibt ein paar reformpädagogische Ansätze, die durchaus versuchen, dem Rechnung zu tragen. Aber normalerweise werden Kinder eigentlich schon sehr, sehr früh im Alter vertaktet. Das heißt, jede Kultur erzieht sich natürlich die Nachkommen nach ganz bestimmten kulturellen Prägungen und Mustern und die, sagen wir mal, ideologischen, politischen und ähnlichen, die kann man ja leicht erkennen, aber bestimmte Zeitmuster werden eher indirekt übertragen und nicht direkt und von daher sind die auch relativ schwer zu erfassen. Also wenn zum Beispiel ein Kind sehr versunken ist in einem Spiel und das heißt jetzt so und so viel Uhr, jetzt gibt es Armbrot, dann ist das ja was sehr Ambivalentes. Einerseits wird das Kind aus dem Rhythmus herausgeholt, andererseits soll natürlich die Familie auch in irgendeiner Art und Weise sich synchronisieren. Und von daher geht es sowohl darum, den Eigenrhythmus des Kindes zu beachten, als auch ganz bestimmt dem Kind auf eine liebevolle Art und Weise eine ganz bestimmte Synchronisation mit der Gemeinschaft zu ermöglichen. Und man kann sogar sagen, dass die Demokratie oder die Nichtdemokratie einer Gesellschaft sehr gut daran zu messen ist, inwieweit sie ihren Mitgliedern gestattet, auch zumindest in bestimmten Bereichen ihren eigenen Rhythmus zu leben und nicht sich völlig zu vertakten.
Unsere Schulen sind ja nun im Dreiviertelstundentakt organisiert. Das halten Sie auch für verfehlt?
Ja, das ist natürlich eine Katastrophe, klar. Weil ich meine, das dient ja sowieso einem sehr altertümlichen Vorstellung von, dass man Sachen in Stücke zerschneidet und diese Stücke dann einfach mechanisch lernt und dann wieder mechanisch unterbricht, um dann mechanisch wieder etwas anderes aufzunehmen. Aber wie gesagt, es gibt auch Ansätze der Reformpädagogik, die versuchen doch sinnvolle Einheiten zu schaffen, auch solche, diese Gegenbewegung von bestimmten Projekten, Projekttagen und so weiter wirken diesem starren Rhythmus ein bisschen entgegen, weil es kommt ja auch heute in der Gesellschaft mehr auf Kreativität an und Kreativität hängt eben sehr stark auch damit zusammen, dass ich einem inneren Rhythmus folge. Ich kann mich nicht um 8 Uhr hinsetzen und sagen, so jetzt muss ich kreativ sein.
Nun gibt es heute eine fast schon Industrie des Zeitmanagement, gerade weil so viele Menschen das Gefühl haben, ich werde mit den Anforderungen nicht fertig, mir bleibt nicht genug Zeit, das alles zu bewältigen. Also üben Sie durch Sparmaßnahmen und Einteilungen Zeit zu gewinnen und alles gut zu machen. To-Do-Listen sind da ein Stichwort. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie davon auch nicht so viel halten?
Ja, also wir müssen schon mal dabei anfangen. Ich gucke mir mal ganz gerne die Worte an. Und wenn ich das Wort Zeitmanagement höre, dann staune ich erstmal, weil ich sage mir ja, wie will man denn Zeit managen? Also die Zeit vergeht ja. Entweder wir richten uns danach, dass wir sagen, es gibt eine Uhr und die Zeit geht immer gleich. Also kann man die Zeit ja nicht managen. Das heißt, man müsste erstmal sagen, es ist eigentlich eher ein Handlungsmanagement oder ein Konzentrations- oder Achtsamkeitsmanagement, was ich entwickeln muss und nicht ein Zeitmanagement. Da ist also schon mal eine kleine Lüge und eine kleine Irreführung drin verborgen, die aber weitreichende Konsequenzen hat, weil sonst könnte ich nicht sagen, ich leide unter der Zeit, sonst könnte man höchstens sagen, ich leide unter meinen inneren Ansprüchen oder ich leide unter meinem Karrierevorstellung oder ich leide unter diesem und jenem. Ich will jetzt nichts sagen gegen eine To-Do-Liste. Klar schreibe ich mir auch bestimmte Sachen auf dem Zettel, um sie nicht zu vergessen. Aber es macht doch da mehr Sinn, zum Beispiel auch zu schauen, wenn jetzt da 3 Anrufe auf dem Zettel stehen, die jetzt nicht ganz effektiv, aha, jetzt habe ich meine Anruf halbe Stunde und jetzt mache ich die alle 3 hintereinander und arbeite die ab, sondern es könnte ja sein, dass es ganz gut wäre, den einen Telefonanruf eher am Freitagnachmittag zu machen und nicht unbedingt am Montagvormittag, weil dann die Chancen, den anderen zu erreichen und in einer entspannten Phase vielleicht zu erreichen und sein Projekt durchzukriegen, sehr viel größer sind. Das heißt, auch da gibt es ein bestimmtes Spannungsfeld zwischen Chronos, wie die Griechen das gesagt haben, nämlich der mechanisch ablaufenden Zeit, dieser Vertaktung und dem Kairos, dem rechten Augenblick. Und an diesem Chronos und Kairos und an vielen anderen Dingen, Ereigniszeit, Uhrzeit und so weiter, sieht man auch sehr gut, dass die Zeit natürlich ein Konzept ist, was von Menschen gemacht ist. Und wenn wir uns mal wirklich auf eine philosophische Ebene begeben, dann muss man sagen, dass es die Zeit eigentlich gar nicht gibt. Es gibt eigentlich nur Bewegungsabläufe, die kann man messen und vergleichen. Und das, was Zeit, was wir unter Zeit verstehen, entsteht immer dann, wenn wir einen Bewegungsablauf mit einem anderen vergleichen.
Nun ist ein gewisser zeitlicher Druck ja oft auch kreativitätsfördernd. Ich sage nur mal, Theaterinszenierung, die Premiere kommt, alle haben Lampenfieber, aber gerade weil der Druck sich so unendlich verschärft und jede volle Konzentration aufbringt, entsteht nachher auch etwas ganz Besonderes in vielen Fällen. Diesen Druck, wollen Sie den auch abschaffen oder meinen Sie, dass in gewissen oder ein Abgabetermin für ein Buch oder eine Arbeit, das schafft auch Kraft und Druck im Kessel, sage ich mal, und dadurch auch Kreativität?
Ja, ist auch wieder zweischneidig. Also einerseits stimme ich Ihnen völlig zu, man muss irgendwann einen Abgabetermin für ein Buch haben oder man muss irgendwann zur Premiere kommen oder ein Projekt muss irgendwann fertig werden. Das ist ganz klar. Aber die Frage ist natürlich, wie, in Anführungsstrichen, realistisch ist eigentlich die Planung vorweg? Ja? Versuche ich, und das ist ja eine Tendenz in der Ökonomie, immer mehr in immer kürzerer Zeit hineinzupressen und werde dann immer sehr böse überrascht, dass das dann nämlich nicht geht, weil die ganzen Koordinierungs- und Kommunikationszeiten da nicht berücksichtigt wurden. Andererseits ist es dann so, wenn ich auf einen Punkt zuarbeite, bin ich oftmals konzentrierter, drücke andere Seiten Sachen weg, lass mich nicht ablenken, kümmere mich um bestimmte Dinge nicht. Und die fordern aber dann auch wieder ihr Recht. Das heißt, nach der Premiere, ja, oder nach der Abgabe des Buches sollte ich mir dann aber eine gewisse Zeit einplanen, auch wiederum, ja, oder freihalten, besser gesagt, um, sagen wir mal, ein paar Tage oder vielleicht sogar eine ganze Woche die Dinge nachzuholen, die ich vorher alle, in Anführungsstrichen, weggedrückt habe. Also bestimmte Rückrufe, bestimmte Dinge beantworten, liegende Briefe und kleine Erledigungen und so weiter und so fort. Wenn das in einem bestimmten Rhythmus ist, dann ist dagegen so ein Termin überhaupt nichts zu sagen. Aber es kommt darauf an, dass man auch die rhythmischen Elemente und die Taktelemente, also zum Takt zähle ich jetzt einen festen Abgabetermin, dass man die auf eine intelligente Art und Weise miteinander verbindet.
Noch ein Stichwort aus der Zeitdiskussion. Es lautet Work-Life-Balance. Das hat ja auch wieder eine Art Konfrontation zwischen Arbeitsleben und eigentlichem Leben, sage ich mal in Anführungsstrichen. Was halten Sie von dieser Idee?
Ja, da sage ich auch, das ist ein schöner Werbegag, aber der natürlich enorm in die Irre führt. Also man kann ja nicht das Leben und die Arbeit in eine Balance bringen. Da müsste man ja zwei verschiedene Sachen, die eigentlich auf einer unterschiedlichen Ebene sind, auf einer Ebene behandeln. Das heißt, das Leben ist der übergeordnete Begriff und die Arbeit ist ein Teil des Lebens. Also von daher kann man das Leben und die Arbeit nicht miteinander ins Gleichgewicht bringen. Man kann nur so sagen, dass das Leben der umfassende Begriff ist. Die Arbeit, das Lieben, das Freizeitmachen, das Müßiggehen, das Kindererziehen und so weiter und so fort. Das alles kann miteinander in Gleichklang oder in einen besseren Rhythmus miteinander gebracht werden. Aber wir sollten ja doch mal zugestehen, dass wir auch auf der Arbeit leben und dass diese 8 Stunden oder bei manchen ja auch 10 und 12 Stunden am Tag, die sie arbeiten, nicht ausgeklammert werden sollten vom Leben. Also auch da schwingt, man kann sofort zuerst sagen, es sei eine Wortklauberei, aber da schwingt ja etwas mit. Da schwingt ja mit, auf der einen Seite die Arbeit, auf der anderen das wirkliche Leben. Aber das wirkliche Leben sollte auch auf der Arbeit stattfinden. Und dazu gehört eben auch, dass ich auch auf der Arbeit bestimmte Dinge mal mit Muße tun kann, dass ich da auch Pausen habe, dass ich da auch versuche, meinem eigenen Rhythmus zu folgen und so weiter. Und das wird alles mit diesem Work-Life-Balance-Begriff eigentlich außer Acht gelassen.
Wie sieht es nun mit den Menschen aus, die Zeit im Überfluss haben, weil sie keine Arbeit haben? Es gibt ja leider eine große Zahl auch von Arbeitslosen. Haben die jetzt die Zeit als Lebenskunst vor sich liegen und können die das verwirklichen, was Sie als Philosoph für besonders human und entfaltungsfähig halten?
Nee, da sprechen Sie ein wesentliches Thema an, also die Verteilung der Arbeit in der Gesellschaft. Das ist eigentlich eins der brutalsten Themen, würde ich mal sagen. Ja, die einen überarbeiten sich und die anderen werden, ich sage mal, gewaltsam von der Arbeit ferngehalten. Ja, das ist ja mit einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung könnte man da sehr viel Leid mildern, und zwar auf beiden Seiten, auf der Seite, die extrem überarbeitet sind, genauso wie auf der Seite, die keine Arbeit haben. Aber was die Leute angeht, es ist beide Extreme sind immer vom Übel. Auf der einen Seite die sogenannte Eilkrankheit, ja, dass man also immer versucht, immer schneller alle Dinge zu machen, als ob es irgendeinen Sinn machen würde, Dinge schneller zu machen. Die sind dann nicht intensiver, sind auch nicht schöner. Denken wir ans Lieben, ans Kindererziehen, an sonst irgendwas, was immer man betrachtet. ist schneller nicht besser. Aber das Umgedrehte gilt eben auch, wenn ich gar nichts zu tun habe, wenn der Tag so dahin geht und die Zeit so im Zeitbrei sich verwandelt und die Leute dann eher depressiv werden, weil sie eben gar keine Ziele sich mehr setzen oder keine von außen keine Ziele vorgegeben kriegen und vielleicht auch das nicht gewohnt sind, wenn sie aus einem Arbeitsprozess mal rausgefallen sind, gewohnt sind, ihren Tag selber zu strukturieren, sich kleine, sinnvolle eigene Ziele zu setzen und ihren Tag so zu rhythmisieren, dass es ein sinnvoller Tag ist. Also es gibt ja Leute aus anderen Kulturen, einer mal an den Dalai Lama, der hat mal gesagt, also in Indien wären viele Menschen sehr froh, wenn sie ihr Essen und ihre Wohnung hätten und am ganzen Tag nicht zu arbeiten brauchten. Die könnten sehr gut ihren Tag gestalten mit Kommunikation, mit kleinen Aufgaben und so weiter. Und der versteht bestimmte Sachen nicht. Aber man muss ja eben sehen, dass die Arbeitslosigkeit auch eingebettet ist in ein gesellschaftliches Umfeld, wo natürlich jemand, der arbeitslos ist, ja auch obendrein auch noch diskriminiert wird.
Das heißt, das mit dem Dalai Lama habe ich jetzt nicht so ganz in dem Zusammenhang verstanden. Das heißt, das Zeitkonzept zum Beispiel in Indien, für das ist auch Arbeitslosigkeit nicht so bedrohlich wie für uns.
Richtig, genau. Weil das hängt nun wieder damit zusammen, was als Arbeit definiert wird. Ja? Also wenn zum Beispiel Kinder erziehen oder auf Alter aufzupassen, wenn man dafür kein Geld bekommt, dann ist das ja keine richtige Arbeit. Ja? Oder wenn man sich ehrenamtlich engagiert, naja gut, aber das ist ja keine richtige Arbeit. Also man muss da ja auch nochmal gucken, was ist bezahlt. Es geht ja eigentlich darum, bei diesen Arbeitslosen um bezahlte Arbeit. Ja? Und man muss ja dann diese bezahlte Arbeit auch nochmal von sinnvollen Tätigkeiten unterscheiden.
Sie sind auch Theologe und glauben, dass unser Verhältnis zur Zeit eng verbunden ist mit unserer Einstellung zum Sterben und zum Tod. Wieso?
Also ich habe evangelische Theologie studiert und habe mich aber auch sehr viel mit dem Buddhismus befasst und habe von daher auch gesehen, wie weit bestimmte religiöse Vorstellungen Einfluss auf die Zeitvorstellung haben. Ich habe das vorhin schon mal ganz kurz gestriffen. Im christlichen Abendland ist die Vorstellung, dass die Zeit eben von der Schöpfung bis zum Paradies quasi auf einer linearen Zeitachse sich entfaltet. Und da ist der individuelle Tod interessanterweise sowas wie so ein kleiner Betriebsunfall auf dem Weg. Man sieht das ja auch bei jeder Nachricht über Todesfälle und so weiter, dass gesagt wird, ja, wenn das nicht passiert wäre oder wenn das nicht passiert wäre, dann hätten sie überlebt. Ja, sie hätten ein bisschen länger überlebt, aber irgendwann stirbt eben jeder, wenn nicht an dieser, dann an jener, an einer anderen Krankheit. Und diese Auseinandersetzung mit dem Tod ist natürlich in einer Kultur, die eine kreisförmige Zeitvorstellung hat, ganz anders und viel, viel natürlicher als bei so einer linearen. Denn wir müssen uns ja mal vorstellen, dass wir eigentlich, wenn wir das konsequent zu Ende denken, sagen, wir wollen schneller in die Zukunft, wir wollen schneller das erreichen, wir wollen schneller, schneller. Das heißt eigentlich immer nur, wir rennen schneller auf den Tod zu. Aber deswegen wird ja auch der Tod in dieser Gesellschaft so unglaublich ausgeblendet und wird eher als eine Tragik und als etwas Unnatürliches, als etwas Böses, als etwas zu Überwindendes angesehen und nicht als etwas ganz, ganz Natürliches, was jeden von uns ereilt und auf den sich vorzubereiten auch eine große Aufgabe des Menschseins ist.